Wir wollen uns auf den Gottesdienst einstimmen durch ein Präludium, ein Musikstück unserer Band. Euch allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, im Namen des allmächtigen Vaters und der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, liebe Geschwister, seit März diesen Jahres hat scheinbar nur ein Thema unser Land, ja fast die ganze Welt, im Griff und hat vieles dramatisch verändert. Die drohende Gefahr vor schweren Erkrankungen bis hin zum Tod durch Corona, Covid-19. Und ist immer noch oder neu wieder Thema Nummer eins. Manchmal wünscht man sich, ich habe das vorhin mit jemandem besprochen, wie im Fernsehen, da gibt es ja verschiedene Programme. Wer einen Fernseher hat, der weiß das. Und wenn man dann ein Programm hat, da läuft ein schlechter Film, dann nimmt man die Fernbedienung und sagt, so, jetzt schalte ich mal aus oder um. Und manchmal wünscht man sich, könnten wir das nicht auch? Haben wir nicht genug von Corona? Hängt uns das nicht zum Halse raus? Gibt es nicht auch was anderes? Aber die Wirklichkeit, die Welt ist eben anders wie die mediale Welt. Wir leben in der Realität. Ja, und das führt auch bei vielen zu richtigen Krisen. Wir sind ja auch in einer Krise. Und bei manchen auch schwere Krisen, wenn es Leute selber erwischt, durch Krankheit oder auch psychisch oder sozial. Und schwere Krisen lösen auch immer große Unsicherheiten und sogar Ängste aus, auch bei uns Christen. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst oder anders übersetzt Bedrängnis. In der Welt habt ihr Bedrängnis, das ist so. Aber seid getrost, ich, also Jesus, habe die Welt überwunden. Ja, aber trotzdem, wie können wir Christen mit diesen großen Unsicherheiten, Ängsten bis Krisen geistlich umgehen? Also ich bin überzeugt, nur im festen Vertrauen an und in unseren Herrn Jesus Christus, sein Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mal gelesen, dass in der chinesischen Schrift, die haben ja nun ganz besondere Schriftzeichen, die ich nicht kann, aber da soll das chinesische Schriftzeichen für Krise aus zwei Teilen bestehen. Einerseits Gefahr und auf der anderen Seite Chance. Und das kann doch bedeuten, Gefahren, Bedrängnisse durch Corona und so weiter ist ja nicht das Einzige. Die sind da und die können wir auch nicht leugnen oder verdrängen. So tun, als gäbe es das gar nicht, das wäre ja nur Verdrängung, sondern Gefahren, egal was, wachsam und in Weisheit von Gott begegnen. Aber trotzdem auch nicht in übertriebener und damit lähmender Angst. Jetzt nur immer auf die neuesten Zahlen schauen. Das bringt nichts. Das führt wieder zu Verängstigung, zu Unsicherheit und hilft ja nicht. Es hilft uns ja nicht. Sondern als mögliche Chance in der Krise, wie auch in anderen Krisen, durch Gott, durch Gottes Kraft geistig wachsen zu können. Im völligen Vertrauen in die Allmacht unseres Herrn und Gottes, der letztlich über allem steht und auch unser Leben, unsere Gesundheit trotz aller Bemühungen in seiner Hand hält. Man kann noch so viel tun, letztlich liegt es doch auch in Gottes Hand. Denn wer oder was kann uns im Leben die vollkommene Sicherheit garantieren? Das kann dir auch dein Hausarzt nicht oder ein Intensivmediziner. Der kann ja nicht sagen, hier Stempel 100%. Es gibt hier keine vollkommene Sicherheit. Gut, dass es Ärzte, dass es Versorgung, Hilfe gibt, keine Frage. Aber die hundertprozentige vollkommene Sicherheit, die hast du nicht mal beim Autofahren. So, und wem oder was vertrauen wir dann grundlegend am allermeisten? Gott, unserem Herrn, an den wir ja glauben, oder doch lieber den Menschen? Und deshalb sollten wir als gehorsame Kinder Gottes festes Vertrauen lernen, um geistlich zu wachsen und zu reifen, auch durch Krisen, damit wir Gott und unseren Herrn Jesus Christus gerade auch in den Krisen des Lebens fest vertrauen lernen. Und ich lese noch einen Bibelvers aus Psalm 46, die Verse 2 bis 4 und den Vers 8. Da heißt es in diesem Psalm 46, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn sogar die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Wunderbare Zusage. Und wenn wir das wirklich glauben, dann können wir Gott vertrauen, egal was noch kommt, weil wir das allerbeste Fundament in unserem Leben haben. Gott, Jesus Christus und sein Wort. Und das sollten wir als Christen, als Gläubige, gerade auch in diesen unsicheren und düsteren Zeiten noch so vielen Menschen wie möglich um uns herum, Nachbarn, egal, jemand, der die Heizung abliest, einfach mal eine Schrift geben, die liegen da auf dem Bistrotisch. Man muss ja gar nicht so viele Worte machen, aber sagen, hier, ich möchte Ihnen gerne was weitergeben. Und damit die frohe Botschaft weitersagen oder weitergeben. Und das ist auch eine Form der Liebe, dass die Menschen um uns herum das brauchen. Sie brauchen ja auch Ermutigung, genau wie wir. Und wenn nicht wir, wer dann kann Ihnen diese Ermutigung geben? Ja, lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, allmächtiger Gott, du weißt um diese schwierige Zeit, in der wir uns befinden, die uns auch selber unsicher macht, manchmal sogar ängstlich, was noch alles passiert, was uns treffen könnte. Und wir sollen auch vorsichtig und achtsam unser Leben führen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in dieser Welt, sondern wir sind nur in dir, Herr Jesus Christus, sicher und geborgen. Hilf uns, dass wir das auch wirklich glauben, dass wir dem vertrauen und dass wir das auch immer mehr leben, gerade in diesen Krisen, dass wir da auch reifen und dass wir selber Licht und Salz in dieser Welt sind, Menschen Mut machen, Hoffnung vermitteln durch deine Botschaft, Herr, durch das Evangelium. Und wir denken auch an die Kranken, auch unter uns, die krank sind, körperlich, seelisch, geistlich angefochten. Herr, steh du ihnen bei, richte du sie auf, schenk du ihnen neue Kraft und neuen Lebensmut. Und wir bitten auch für die verfolgte Gemeinde in vielen Ländern, die leiden müssen, die angefochten sind, steh du ihnen bei, hilf du ihnen, Herr. Amen. Und nun hören wir auf das erste Lied unserer Band, Menschen stehen und frieren. Ganz herzlich begrüßen wir auch die Gäste unter uns. Wenn jemand nicht nur von den Gästen, sondern allgemein ein Grußwort hat, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Sonst, wenn ihr mal in anderen Gemeinden seid, ist ja jetzt ziemlich selten, aber könnt ihr gerne Grußworte aus dieser Gemeinde mitnehmen. Grüßen tun wir jetzt auch Niklas, der ist aus dem Urlaub wieder zurück und natürlich seine Familie. Wir freuen uns, dass er wieder unter uns ist und heute auch die Predigt halten kann. Dann soll ich Grüße weitergeben, haben mir Eichners aufgetragen, von Brigitte und Gerhard Röcher, die ja, grüßen die Gemeinde und ziehen um nach Ostfriesland. Ne? Ja, so war das. Ja, und allen ja, herzlich willkommen. Dann haben wir Geburtstage gehabt in der vergangenen Woche. Das waren Ingrid, Helmut, Hanna und von den Kindern Daniel. Ja, wir gratulieren von dieser Stelle, wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr. Ein Bibelwort für die Geburtstagskinder. Da heißt es, verlass dich auf Gott, den Herrn, vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, 5 und 6. Ich lese nochmal. Verlass dich auf Gott, den Herrn, vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, 5 und 6. Ja, dann einige Informationen. Ihr habt das ja alle mitbekommen. Corona-Zeit ist noch nicht vorbei, leider. Deshalb gelten immer noch die Vorsichtsmaßnahmen wegen Hygienemaßnahmen betreffend Corona. Ihr habt das, glaube ich, alle mitbekommen. Ab morgen ist wieder besondere Maßnahmen, auch im privaten Bereich. Bitte haltet euch an die Hygienevorschriften, die ja hinreichend bekannt sind. Was aber positiv ist, meines Wissens dürfen Kleingruppen in den Gemeinderäumen weiterhin stattfinden, auch mit Abstand halten, Maßnahmen, weil das hier nicht privat, das ist Gemeinderaum, Kirche, öffentlicher Raum. Da sind wir ganz froh drüber. Aber bitte tragt euch unbedingt in die Liste ein, die im Foyer liegt, damit, ja, wir haben zwar Räume zur Verfügung, aber damit das strukturiert und koordiniert werden kann. Bitte eintragen. Dann haben wir heute Missionsopfer. Ja, unsere drei, die ihr da oben seht. Das ist einmal Ulrike Müller. Die ist ja schon mehrere Jahre in Bulgarien tätig als Missionarin, besonders auch in der Kinderarbeit. Und sie braucht auch viel Gebetsunterstützung. Sie steht da auch manchmal ziemlich allein. Und ja, sie braucht Unterstützung, auch gesundheitlich. Betet für sie, denkt an sie, auch an Albert Kohnen und seine Familie in Argentinien, die dort auch eine wichtige Arbeit machen. Er auch als Bibelschullehrer und in der Gemeinde, die er damit betreut. Denkt auch an sie, Familie Kohnen, und an unseren Bruder Bechner Mikhail, der in Bremen aktiv ist, hat eine arabisch sprechende Gemeinde in der Kreuzkirche, die sich jeden Sonntag um 13 Uhr treffen. Es sind manchmal 100 Leute zusammen, arabisch sprechende. Er macht Sozialarbeit unter Flüchtlingen, Sprachkurse. Ist alles jetzt schwierig und trotzdem, er braucht Gebet, auch seine Familie und auch finanzielle Unterstützung. Ja, das sind unsere drei, die uns sehr am Herzen liegen sollten. Ja, die Kinderstunde läuft schon. Ich möchte jetzt auch noch mal beten, einmal für das Opfer und für die Kinder. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die drei Missionare, für Ulrike Müller, Albert Kohnen und seine Familie, Bechnam und seine Familie, die einen sehr wichtigen Dienst machen, missionarischen, evangelistischen Dienst. Steh du ihnen bei, hilf du ihnen, dass sie auch stabil sind, gesundheitlich, dass sie auch die finanziellen Mittel bekommen, die sie brauchen, um diese Arbeit zu machen. Bitte segne sie. Segne auch unsere Kinder, die jetzt schon ihre Stunde haben. dass sie Freude haben, dass sie auferbaut werden und auch den Mitarbeiterinnen, dass auch sie Segen erfahren. Amen. Ja, dann eine weitere Info. Weihnachten ist auch nicht mehr allzu weit. Wir haben heute den 1. November. Und da müssen wir uns auch schon, oder machen wir uns schon Gedanken. Das ist alles noch nicht so in Stein gemeißelt. Wir wissen nicht, was dann ist. Trotzdem sind Planungen notwendig. Und ich soll und darf von Regina Ritter weitergeben. Die müssen langsam das Programm für Weihnachten planen. Es wird voraussichtlich 3 Gottesdienste geben, den Feiertagen, in denen immer andere Personen die Möglichkeit haben, an einem jeweiligen Stück, was vorgetragen werden sollte, teilzunehmen. Was genau das für ein Stück sein wird, werden Sie erst nach den Anmeldungen festlegen, wie viele und wer kommt, und dann kann man konkret planen. Man kann sich auch fürs Singen oder eine Sprechrolle eintragen. Ja, es muss also vorher abgesprochen werden, und im Foyer liegt ein Zettel, in den einige Daten eingetragen werden sollen. Bei Fragen, da tun sich sicherlich Fragen auf, bitte Regina Ritter oder Julia Papenhausen fragen. Die können euch die Details beantworten. Auch wir Ältesten machen uns natürlich Gedanken, und Niklas, unser Pastor, wird rechtzeitig auch bekannt geben, wie das dann aktuell ablaufen kann. Es liegt ja nicht nur an uns, aber jetzt können wir das nur vage erstmal sagen. Ja, am nächsten Sonntag, den 8., werden wir voraussichtlich unser Abendmahl feiern. Wir haben es heute noch nicht gemacht und planen es.
Nicht am 8., sondern am 15.
Am 15., ach so. Ja, am 15., gut. Also das ist ja übernächster, ne? Übernächster Sonntag am 15. werden wir voraussichtlich die Abendmahlsfeier halten. Ja, also die Kollekte, was ich eben schon sagte, bitte vorne im Foyer, da ist ja dieses Behältnis, abgeben, nicht vergessen bitte. Und zum Gebetsdienst stehe ich heute zur Verfügung. Ja, das waren so meine Informationen. Jetzt nehmen wir uns noch Zeit und hören auf 2 Lieder unserer Band, bevor wir dann auf die Predigt von Niklas hören.
Liebe Gemeinde, es war am 10. August 1519, am 10. August 1519, also, was sind das, 500 Jahre her, ja, zur Zeit von Martin Luther, am 10. August 1519, da stachen in der Hafenstadt Sevilla 5 Schiffe in See. Die Seemänner hatten sich so einiges vorgenommen, denn sie wollten die Welt umsegeln. Und zwar als Erste überhaupt. Das war noch nie einem Menschen damals bis dahin geglückt, einmal um die ganze Welt zu segeln. Ihr Plan sah so aus, zunächst stramm nach Südwesten, unten an Südamerika vorbei. Ja, könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr die Landkarte vor Augen habt. Südamerika so runter, ne, dann wieder ein bisschen hoch. Quer über den Pazifischen Ozean, dann kommt man irgendwann bei den Philippinen an, da wollten sie einen Zwischenstopp machen. Von da aus dann Richtung Südwesten durch den Indischen Ozean, also an dem indischen Subkontinent vorbei, weiter gen Süden, Südafrika, Kap der Guten Hoffnung und dann wieder scharf nach Norden, um wieder zurück nach Spanien zu gelangen. Circa 3 Jahre dauerte diese Expedition und diese Flotte erlitt viele Verluste auf der Fahrt, klar. Viele Leute starben, es gab Stürme, Schiffe sanken. Sogar der Anführer der Expedition, das war der Portugiese Magellan, das war der Captain der Flotte, der kam bei diesem Versuch, die Welt zu umsegeln, ums Leben. Aber ein Schiff kehrte tatsächlich zurück. Das war die Victoria mit dem Kapitän Juan Sebastian Elcano. Er und seine Crew, das waren die ersten Menschen, denen es gelang, die Welt einmal zu umsegeln. Es war ein Meilenstein in der Seefahrt. Es schien damals unmöglich, doch diese Crew hatte das Unmögliche vollbracht. Wie war ihnen das gelungen? Monatelang schipperten sie auf den Meeren der Welt, monatelang nur blau. Vorne, hinten, rechts, oben, unten, alles blau, alles Meer. Karten gab es natürlich nicht, ne? Es war ja noch niemand diesen Weg gefahren. Wie haben sie überhaupt ihren Weg gefunden? Die Antwort, sie hatten einen Kompass. Ihr Kompass hat ihnen den Weg gezeigt. Weil sie wussten, wo Norden, Süden und Osten lag, konnten sie den richtigen Weg finden, dank ihres Kompasses. Unser Leben gleicht ja auch so einer Seefahrt ins ungewisse Terrain. Man hat keine genaue Karte, wo es denn längs gehen soll. Niemand ist diese Route schon mal exakt so gefahren, wie wir sie fahren müssen. Und da verliert man leicht die Orientierung. Soll ich jetzt nach links, soll ich nach rechts? Wo ist hier überhaupt oben und unten? Da brauchen wir auch so einen Kompass, genauso wie die Truppe damals. Wir brauchen einen Kompass, der uns leitet, und zwar einen geistlichen Kompass. Im Text, den wir uns heute anschauen, da gibt uns Jesus so einen Kompass, einen geistlichen Kompass, eine Orientierungshilfe, man kann auch sagen, ein Kriterium, anhand dessen wir die richtige Richtung in unserem Leben bestimmen können. Über diesen geistlichen Kompass spricht Jesus in Markus 12, die Verse 28 bis 34. Das ist unser heutiger Predigttext. Evangelium nach Markus, 12. Kapitel, die Verse 28 bis 34. Da lesen wir, ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Also das bezieht sich auf den vorherigen Text, da hat Jesus mit den Sadduzäern, also mit einer jüdischen Gruppe, diskutiert. Ich glaube, worum ging es um die Auferstehung der Toten. Und da war ein Schriftgelehrter, der hat sich das angehört und der war davon beeindruckt. Und so fragte er Jesus, welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus, du hast vollkommen recht, Lehrer. Es ist so, wie du sagst. Nur einer ist Gott und es gibt keinen Gott außer ihn. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als all die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen. Jesus fand, dass der Gesetzeslehrer vernünftig geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit weg von der neuen Welt Gottes. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unser geistlicher Kompass. Daran müssen wir uns auf unserer Lebensreise orientieren. Wenn wir das tun, dann bleiben wir auf Kurs. Dann erreichen wir unseren Heimathafen. Der Schriftgelehrte, der das eingesehen hat und der das Jesus spiegelt und sagt, ja, du hast recht, das ist unser geistlicher Kompass. Zudem sagt Jesus, du bist nicht fern von Gottes neuer Welt. Will sagen, orientier dich weiter an diesem Gebot und du erreichst den Himmel, du erreichst Gottes neue Welt. Dein Leben kommt zum richtigen Ziel. Das ist er also. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unter Theologen nennen wir das Doppelgebot der Liebe. Doppelgebot der Liebe. Das ist ja so wie Doppelhaushälfte. Ja, da kann man sich nicht so ganz entscheiden, ist das jetzt ein Haus oder sind das zwei Häuser? Dann sagt man Doppelhaushälfte. Das ist hier genauso. Wir sagen Doppelgebot, weil die beiden Gebote so eng verknüpft sind. Es sind natürlich zwei Gebote, aber sie sind eng miteinander verwoben. Gott lieben, seinen Nächsten lieben, das ist untrennbar. Ich ehre Gott, indem ich meinen Nächsten liebe. Indem ich meinen Nächsten liebe, ehre ich Gott. Also indem ich den zweiten Teil des Doppelgebotes vollführe, da vollführe ich sogleich den ersten Teil. Ich ehre damit Gott. In Vers 33, da sagt der Schriftgelehrte, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als all die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen. Brandopfer und andere Opfer, das war die Art und Weise, wie die Juden damals Gott geehrt haben. Die haben Tiere auf einem Altar verbrannt im Tempel und dadurch haben sie Gott geehrt. Und der Schriftgelehrte sagt, und Jesus stimmt ihn damit darin überein, er sagt, seine Nächsten zu lieben, das ist wichtiger. Das ist die primäre Art und Weise, Gott zu ehren. Wir ehren Gott ja auch auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel, indem wir morgens, Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen. Du bist hier, weil du Gott ehren möchtest. Möchtest vor Gott und auch vor deinen Mitmenschen zeigen, Gott ist mir wichtig. Ich reserviere den Sonntagmorgen. Ich schlafe nicht aus, sondern ich stehe hier auf der Matte, um ihn zu ehren, um auf sein Wort zu hören. Ich ehre damit Gott. Oder wir geben einen Teil unseres Gehaltes in das Reich Gottes hinein, spenden 10% für Gottes Sache, weil wir sagen, damit wollen wir Gott ehren. Das ist alles total richtig. Mach das weiter, mach das intensiver, aber vergesst dabei nicht das Allerwichtigste, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott auf diese Art und Weise zu ehren, da haben wir ständig Gelegenheit dazu. Da braucht jemand Hilfe und du bist zur Stelle. Da hat dich jemand verletzt und aus menschlicher Reaktion heraus sagst du, Rache ist süß, ich geb's zurück. Aber du vergibst und du ehrst damit Gott. Unseren Mitmenschen Liebe zu zeigen, dazu haben wir ständig Gelegenheit. Und so ehren wir Gott. Warum ist das Gott so wichtig? Warum hat er das festgelegt und gesagt, diese Nächstenliebe, das ist die primäre Art und Weise, mich zu ehren? Warum? Der Grund ist, dass wir mit Nächstenliebe auf die Liebe Gottes antworten. Gott liebt uns wie sich selbst. Seine Liebe kennt keine Grenzen. Er sah unsere Verlorenheit, er sah, wie wir in Sünden verstrickt waren, wie wir zugrunde gehen an unseren Sünden. Und was tat er? Er wurde Mensch und er gab sich selbst für uns auf. Er starb für uns am Kreuz. Er liebte uns wie sich selbst. Und die entscheidende Frage für einen Menschen ist, hast du das angenommen? Glaubst du das wirklich? Und das zeigt sich nicht nur daran, dass du sagst, ja, ja, sondern das zeigt sich vor allem daran, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Wer diese Liebe erfährt, der gibt sie auch weiter. Der kann nicht weiterhin an seiner Bitterkeit festhalten. Der muss diese Liebe Gottes auch widerspiegeln zu anderen Menschen. Er muss sie weitergeben. Es geht nicht nur um ein oberflächliches Abnicken von Glaubenswahrheiten, sondern das soll uns tief berühren. Und ob es dich tief berührt hat, das erkennst du nicht zuletzt daran, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Der Apostel Johannes drückt das drastisch aus. In seinem Brief sagt er, 4. Kapitel, Vers 8, wer seinen Bruder nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Punkt. Wenn du deinen Bruder nicht liebst, dann hast du nicht erkannt, was Gott für dich getan hat. Hast du Gott erkannt, hast du seine Liebe erfahren, dann liebst du seine Geschwister. Also wer seinen Nächsten liebt, der ehrt damit Jesu Tod am Kreuz. Er macht deutlich, ich habe Gottes Liebe erfahren und darum gebe ich sie weiter. Es gibt keinen höheren Weg, als Gott zu ehren, sagt Jesus, als das weiterzugeben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Um das weiterzugeben, um das zu zeigen, um Gott so zu ehren, da haben wir jederzeit die Möglichkeit. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Man kann da jetzt hochtheologische Diskussionen zu anfangen, aber wir sollten das ganz naiv, simpel und räumlich auffassen. Dein Nächster ist die Person, die in diesem Moment dir am nächsten ist. Ja, das ist im Moment Vicky und die Gemeinde, die sind mir am nächsten. Und jetzt ist das Gebot für mich, dass ich meinen Nächsten, also euch, mit der größtmöglichen Liebe, die mir zur Verfügung steht, das tue, was jetzt meine Aufgabe ist, nämlich euch zu predigen. Jetzt komme ich dann nach Hause und dann steht meine Frau vor mir und fragt, na, wie war's? Und dann ist meine Frau mein Nächster. Und es geht darum, sie zu lieben wie mich selbst. Heute Nachmittag kommt mein Sohn an, will spielen. mit seinem Experimentierkasten will er was basteln. Und es geht darum, das mit großmöglicher Liebe zu tun. Weil dann in diesem Moment ist mein kleiner Sohn mein Nächster. Ein Mönch aus dem Mittelalter hat es mal so formuliert. Er hat gesagt, immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht. Und immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Die wichtigste Stunde ist immer die gegenwärtige. Wir trauern ja oft der Vergangenheit hinterher. Und ich merke das selber. Ich lebe manchmal viel mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Wir vergolden damit viel Zeit. Oder wir sorgen uns. Aber entscheidend ist allein die Gegenwart, was du hier und jetzt tust. Gestern ist vergangen und morgen wird vielleicht niemals kommen. Alles hängt am Heute. Gebe deine Kraft ins Hier und Jetzt. Nicht in das, was hätte sein müssen oder was vielleicht sein sollte in Zukunft. Die wichtigste Stunde ist die gegenwärtige. Der wichtigste Mensch ist der, der dir gerade gegenübersteht. Das ist ein Gedanke, der uns auch vor Überforderung schützt. Und man könnte ja sagen, oh Gott, was soll ich tun, Herr? Meinen Nächsten lieben wie mich selbst, das sind ja unglaubliche Aufgaben, die da auf mich zustürzen. Ja, da müsste ich ja 1000 gute Sachen machen. Das kann ich ja gar nicht. Aber darum geht's nicht. Es geht um den, der dir gerade gegenübersteht. Auf den kommt es an. Es kommt nicht darauf an, theoretisch irgendetwas für irgendjemanden zu machen, der gerade gar nicht da ist. Das bringt nichts, sondern es bringt nur etwas, praktisch den zu lieben, der direkt vor dir steht. Und immer ist die wichtigste Tat die Liebe, heißt es hier. Ich behandle meinen Nächsten so, wie ich selber behandelt werden möchte. Jesus sagt, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also, denkt euch in euren Gegenüber hinein, was er fühlt, was ihm wichtig ist. Und dann fragt euch, möchte ich so genauso behandelt werden, wenn ich in seiner Situation stecke? Das Doppelgebot der Liebe ruft uns auf, im Hier und Jetzt Gott zu dienen. Lebe in der Gegenwart, stell dich auf den ein, der gerade vor dir steht und behandle ihn so, wie du selber behandelt werden möchtest. Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht, und immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Dieses Doppelgebot der Liebe ist der geistliche Kompass für unser Leben. Jesus sagt, bei all euren Entscheidungen legt diese Fragen zugrunde. Fragt euch, zeige ich damit Liebe zu Gott? Und zweitens, drücke ich damit Liebe zu meinem Nächsten aus. Solange wir uns an diesen beiden Fragen orientieren, bleiben wir auf Kurs. Wir sind auf dem richtigen Weg. Als Pastor habe ich, ja, ich möchte sagen, das Privileg eigentlich, Menschen beim Sterben zu begleiten. Das ist für mich immer sehr bewegend. Und ich habe einige, vielleicht ein gutes Dutzend, von Menschen begleiten dürfen, wenn sie ihre letzte Reise angetreten sind. Wie gesagt, das ist sehr bewegend. Da macht sich ein Mensch bereit für seinen letzten Weg. Er blickt ein letztes Mal noch zurück auf sein Leben. Er gibt vielleicht sein Fazit und sagt, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und da schwingt, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, immer so ein heiliger Ernst mit. Das ist kein Spiel mehr, da gibt es kein Fake. Da geht es ums Ganze. Wenn ich darauf so zurückschaue, dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Sterbebett zwei Fragen, zwei Themen dominieren. Alle Sterbende, die ich begleitet habe, haben sich Gedanken über diese beiden Themen gemacht. Man könnte diese Themen jeweils in einer Frage konzentrieren. Die erste Frage, die sich Sterbende stellen, ist, gibt es Gott und nimmt er mich auf? Das Sterben stellt unseren Glauben auf eine harte Probe. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Gleich gehen die Lichter aus, das Herz hört auf zu schlagen. Und dann? Was ist dann? Steht dann wirklich Jesus vor mir, wie ich geglaubt habe? Oder war das nur ein Märchen? Und wenn er denn da steht, sind seine Arme offen oder weist er mich zurück? Meine Erfahrung ist, je enger jemand mit Gott gelebt hat, je mehr er gemeinsame Zeit mit Gott verbracht hat, desto vertrauensvoll geht er auch in den Tod. Man kann sagen, du stirbst so, wie du gelebt hast. Hast du mit Gott gelebt? War die Bibel ein zentraler Teil deines Lebens? Warst du in der Gemeinde verwurzelt? Hast du gelernt, in ganz kleinen, alltäglichen Dingen Gott zu vertrauen? Dann wirst du auch auf diese Weise sterben, mit Gott voll Vertrauen. Aber wenn das alles so schwammig war, irgendwie ohne Gott und doch so ein bisschen mit, dann bietet der Glaube am Ende wenig Halt. Dann sind die Zweifel zumindest wesentlich größer als bei Leuten, die konsequent bei Gott waren. Denn auf dem Sterbebett zählen nicht so sehr die Argumente, sondern es zählt, wie man Gott erlebt hat. Und je enger du mit ihm verbunden warst, desto vertrauensvoller trittst du auch deine letzte Reise an. Das ist die erste wichtige Frage, um die sich Sterbende Gedanken machen. Die zweite große Frage auf dem Sterbebett lautet: Sind die Beziehungen zu meinen Angehörigen geklärt? Ich habe mitbekommen, dass ungeklärte Streitigkeiten bei Sterbenden ganz große Last bedeutet, für Sterbende ganz große Last bedeutet. Wenn da Bitterkeit ist gegen den Ehepartner oder Verwandte oder was auch immer, wenn da ein ungeklärter Streit mit den Kindern wabert, das ist für Leute, die Abschied nehmen wollen, schwierig, wenn da noch so etwas im Raume steht. Wer sich hingegen versöhnt hat, der nimmt leichter Abschied. Er scheidet in Frieden, er kann loslassen und sagen, meine Beziehungen sind geklärt, es ist gut so, wie es ist, ich kann Abschied nehmen. Diese zwei großen Fragen auf dem Sterbebett sind ein Spiegelbild. Wenn ihr das mal überlegt, diese zwei großen Fragen spiegeln das Doppelgebot der Liebe wider. Sterbende beurteilen ihr Leben anhand des Doppelgebotes der Liebe, ob sie das wissen oder nicht. Sie fragen sich, habe ich Gott geliebt? Ja, liebe Gott von ganzem Herzen, das erste Gebot. Und sie fragen sich, habe ich das gemacht? Habe ich danach gelebt? Und wenn sie das bejahen, dann gehen sie vertrauensvoll in den Tod. Und dann fragen sie sich, sind meine Beziehungen zu meinen Angehörigen geklärt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das für sich so empfindet, der kann loslassen, er kann in Frieden gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte auf meinem Sterbebett liegen und sagen können, ja, ich bin in meinem Leben in die richtige Richtung gefahren. Ich möchte nicht sagen müssen, ich habe mich falsch ausgerichtet. Ich bin zwar reich, ich habe beruflich alles erreicht, aber Gott habe ich vernachlässigt. Und zu meinen Mitmenschen hatte ich keine gute Beziehung. Mir ist völlig klar, dass niemandem alles gelingt. Jeder von uns hat die eine oder andere schwierige Beziehung. Jeder durchläuft eine Durststrecke im Glauben. Das ist normal, wir sind Menschen. Aber ich persönlich möchte sagen können, ich habe mich zumindest bemüht, mich richtig auszurichten. Ich habe alles getan, um in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe mich am geistlichen Kompass ausgerichtet. Ja, mit Umwegen. Natürlich habe ich Umwege in meinem Leben gemacht. Und ich bin auch mal völlig falsch in die andere Richtung gezuckelt. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Kompass benutzt und bin in die richtige Richtung gegangen. Am 6. September 1522, da erreichte die Victoria mit ihrem Kapitän, Johann Sebastian Elcano, den Hafen von Sevilla. Sie hatten das Unvorstellbare vollbracht. Sie waren einmal um die ganze Welt gesegelt. Das war ihnen nur möglich, weil sie ihren Kompass hatten und weil sie auf diesen Kompass ständig geschaut hatten. Ein Kompass, auf dem Verlass war. Und auch wir haben so einen Kompass, auf den Verlass ist, eine Orientierungshilfe. Und wenn wir uns daran orientieren, dann finden wir den Weg durch unser Leben. Unser Kompass lautet, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Solange wir uns daran orientieren, bleiben wir auf Kurs. Wir haben uns heute in der Predigt diesen Kompass genau angeschaut, ihn mal auseinandergenommen und geguckt, was das so bedeutet. Und ich möchte noch einmal die wichtigen Aspekte wiederholen. Zunächst haben wir gesagt, wir ehren Gott, indem wir unseren Nächsten lieben. Also Nächstenliebe ist die primäre Art und Weise, wie ich Gott ehre. Warum? Weil ich damit zu verstehen gebe, dass ich verstanden habe, was Gott für mich getan hat. Und ich spiegel diese Liebe, die Liebe Gottes, weiter an meine Mitmenschen. Wir haben gesehen, dass dieses Gebot immer hier und jetzt gilt. Das ist nicht theoretisch, dass du theoretisch jeden lieben sollst. Du sollst dich auch nicht überfordern und mehr machen, als du kannst. Sondern es geht immer konkret um die Person, mit der du gerade in diesem Moment zu tun hast. Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. Immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht. Immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Und schließlich haben wir gesehen, das Doppelgebot der Liebe führt dich so, dass dein Leben gelingt. Auf dem Sterbebett wirst du dir diese zwei Fragen stellen. Habe ich Gott geliebt von ganzem Herzen und habe ich meinen Nächsten geliebt wie mich selbst? Wenn du darauf eine befriedigende Antwort findest, und zwar nicht in dem Sinne, dass du sagst, jawohl, perfekt geschafft, sondern in dem Sinne, dass du sagst, ja, daran habe ich mich orientiert. Wenn du das so bejahen kannst, wirst du in Frieden heimgehen, mit dem Gefühl, es ist gut so, wie es war. Ohne Kompass wäre die Weltumsegelung schiefgegangen. Und ohne unseren geistlichen Kompass geht unser Leben schief. Ohne das Doppelgebot der Liebe geht unser Leben schief. Darum verinnerlicht und beherzigt die Worte Jesu. Er sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt kein höheres Gebot als diese beiden. Amen. Eine gute Art und Weise, Gott zu ehren und zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, ist das Gebet. Da macht man nämlich beides. Man wendet sich an Gott und sagt, dass man ihn liebt und ehrt, und man bittet da für andere Menschen und liebt so gleichzeitig seinen Nächsten, konkrete Nächstenliebe. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben. Wer will, kann laut mit uns beten. Wer es leise möchte, kann gerne leise beten. Gott hört das genauso. Und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns Richtung und Weisung für unser Leben gibst, dass du uns so einen Kompass gibst, konzentriert in diesem Doppelgebot der Liebe, aber natürlich auch in deinem ganzen Wort. Herr, wir sind so abhängig von deinen Weisungen und deiner Orientierung. Ohne dich wären wir so verloren. Wir wüssten nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen wäre. Wir würden uns einfach nur im Kreis drehen. Und wir danken dir, dass wir diesen Maßstab haben. Und wir bitten dich, dass du uns durch die Kraft deines Geistes dazu befähigst, danach zu leben. Es stehen wieder viele Entscheidungen an die kommende Woche. Kleine Sachen, wo wir sagen müssen, wo wir hinwollen, was wir tun, was wir nicht tun, was wir lassen, wo wir was sagen, wo wir nichts sagen. Bei all diesen Entscheidungen bitten wir dich darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest, gemäß deinem Worte, wie du es tun möchtest, Herr. Bitte mach uns dafür offen. Amen. Wir hören zum Abschluss auf das Lied Gottes Frieden. Ich möchte euch segnen zum Abschluss und bitte euch dazu aufzustehen. Dieser Frieden, von dem wir eben gehört haben in dem Lied, dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre und segne eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Gottes Segen, und wir sehen uns nächsten Sonntag.